RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Gazastreifen ist die Lebensmittelverteilung wieder angelaufen. Die Ausgabezentren der Gaza Humanitarian Foundation waren für 2 Tage geschlossen, wegen des großen Andrangs und Drohungen der Terrororganisation Hamas, wie die US-israelische Stiftung mitteilte. Zum Opferfest, das Muslime weltweit in diesen Tagen feiern, fehlt es den Menschen in Gaza an allem. Israel setzte seine Angriffe auch heute fort.
Er stand weit oben auf der Liste der gesuchten Terroristen, Assad Abu Jarriya, der Chef der Mujahideen-Brigaden. Die israelische Armee tötete ihn offenbar bei einer sogenannten Spezialoperation. Die eher kleine Terrorgruppe aus Gaza soll bei der Terrorattacke auf Israel an der Entführung und Ermordung der Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihrer beiden Kinder beteiligt gewesen sein. Eine andere Militäroperation im Gazastreifen verlief aus Sicht Israels bisher nicht erfolgreich. Nach Darstellung der Hamas hat das israelische Militär das Gebiet umzingelt, in dem die Geisel Matan Tsangaukar festgehalten wird. Die Terrororganisation veröffentlichte ein Foto und warnte vor der Befreiung des Mannes. In Tel Aviv gingen in der vergangenen Nacht erneut Tausende auf die Straßen, um für die Freilassung der Geiseln zu demonstrieren. Darunter auch Einaf Tsangaukar, die Mutter einer der Geiseln. Regierungschef Netanyahu opfere für seinen Militärkurs die Geiseln, kritisierte sie. Netanyahu, wenn mein Matan nicht lebend zurückkehrt, klebt sein Blut an deinen Händen. Im Gazastreifen kam es am Vormittag in der Nähe eines Verteilzentrums erneut zu chaotischen Szenen. Schüsse fielen, die Details des Vorfalls sind unklar. Es sind die Umstände, unter denen die Menschen in Gaza das muslimische Opferfest begehen. Sie beten unter freiem Himmel und in den zerstörten Moscheen. Es ist für viele das schlimmste Opferfest, das sie bisher erlebt haben.
In den USA hat Präsident Trump wegen anhaltender Proteste gegen seine Migrationspolitik 2000 Soldaten der Nationalgarde in Kalifornien mobilisiert. Wie in Los Angeles gibt es seit Freitag Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, teils auch gewaltsam. Der zuständige Gouverneur kritisierte Trumps Schritt, denn normalerweise liegt die Kontrolle über die Nationalgarde bei den Bundesstaaten.
Die kalifornische Nationalgarde bringt sich in Stellung. 2000 der militärischen Reservisten hat Präsident Trump beordert, im Los Angeles County für Ruhe zu sorgen. Gestern kam es erneut zu gewaltsamen Protesten. Diesmal vor allem in 2 Vororten von L.A., in denen mehrheitlich Latinos leben. In Paramount bewarfen Demonstranten einen Wagen der Einwanderungsbehörde ICE. Deren Razzien gegen Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sind der Auslöser der Proteste. In jeder Minute, in der wir Widerstand leisten, können die Beamten keine Menschen aus unserer Gemeinschaft kidnappen und abschieben, weil die Leute sich widersetzen. Präsident Trump nennt die Demonstranten radikale Linke und oft bezahlte Provokateure. Man könne das nicht tolerieren. Kaliforniens Gouverneur hingegen kritisiert den Einsatz der Nationalgarde. Es gehe Trump nur um das Spektakel. Der Gouverneur hat bewiesen, dass er schlechte Entscheidungen trifft. Der Präsident weiß das und hat sich für Sicherheit entschieden, anstatt darauf zu warten, dass der Gouverneur zur Vernunft kommt. Auch in der vergangenen Nacht gab es Auseinandersetzungen im Los Angeles County. Für heute ist erneut ein Massenprotest geplant. Es ist ein extrem ungewöhnlicher Schritt, dass ein US-Präsident die Nationalgarde schickt, ohne vom zuständigen Gouverneur darum gebeten worden zu sein. Das gab es zuletzt vor 60 Jahren. Es scheint, als wolle Trump jeglichen Protest gegen Abschiebungen im Keim ersticken.
Gegen die Politik von Präsident Trump richtet sich auch eine Demonstration in Washington. Dort haben sich an diesem Wochenende Lesben, Schwule und Transgender versammelt und protestieren gegen Trumps Einschnitte bei Diversitätsprogrammen. In Washington findet in diesem Jahr die World Pride statt, ein großes Festival der LGBTQ-Bewegung.
Seit gestern schon feiern Tausende die World Pride 2025. Washington wird zur Bühne für Diversität, laut, bunt, unübersehbar. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Menschen hierher gekommen sind und dass alle Altersgruppen vertreten sind, von jung bis alt, Familien, Mütter, Väter, Kinder. Es ist schön zu sehen, wie viel Unterstützung unsere Gemeinschaft erhält. Für viele hier gilt das insbesondere unter der Regierung eines US-Präsidenten, der diese Sichtbarkeit streichen will, sich immer wieder offen gegen die LGBTQ-Community äußert. Seit die Trump-Regierung an der Macht ist, erleben wir zahlreiche Angriffe gegen die LGBTQ-Gemeinschaft, die von subtilen Aggressionen bis hin zu offener Homophobie reichen. Wir müssen jetzt zusammenstehen, wir müssen gemeinsam unsere Stärke zeigen. Stärke und Sichtbarkeit gegen Einschüchterung und Angst. Einige hier fürchten um ihre Identität. Sie wollen, dass ich aufhöre zu existieren. Deshalb muss ich mehr denn je zuvor existieren. Denn sonst wird Trump einen Weg finden, mich auszulöschen. 50 Jahre nach dem ersten Pride-Umzug in Washington wird deutlich, die World Pride ist keine Party, sondern eine Absage an das Schweigen und Widerstand gegen die intolerante Politik der US-Regierung.
In München hat die Polizei gestern Abend eine Frau erschossen, die zwei Menschen mit einem Messer angegriffen hatte. Die genauen Umstände werden noch ermittelt. Die Frau hatte bereits eine Stunde zuvor einen Polizeieinsatz ausgelöst, als sie in einem Lebensmittelgeschäft randalierte. Nach den Messerattacken wurde sie angeschossen und starb später im Krankenhaus. Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt.
Hier in diesem Wohnhaus in der Nähe der Münchner Theresienwiese. Der erste Messerangriff gegen 7:45 am Abend. Eine Frau verletzt ihren Nachbarn an seiner Wohnungstür mit dem Messer. Dieser verständigt den Notruf, berichtet er später. Bevor die Polizei eintrifft, attackiert die Frau in einer Nebenstraße mit dem Messer eine 25-jährige Passantin. Die Polizei stellt die Angreiferin und schießt auf sie. Die 30-Jährige wird später im Krankenhaus notoperiert und stirbt dort an ihren Verletzungen.
Wie es genau zu dem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen ist, wird jetzt durch das Landeskriminalamt geprüft und hier laufen die Ermittlungen.
Medienberichten zufolge soll die Frau psychisch auffällig gewesen sein. Auch der angegriffene Nachbar bestätigt dies. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nannte den Tod der Angreiferin bedauerlich, aber wohl unvermeidbar. Ich bin der Münchner Polizei für das rasche Einschreiten und Stoppen der Messerstecherin sehr dankbar. Ihre beiden Opfer sind inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Tatort ist am Morgen für den Verkehr wieder freigegeben.
Gegen den Mann, der gestern in Passau in eine Menschengruppe gefahren war, ist Haftbefehl erlassen worden. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. Unter den 5 Verletzten sind die Frau und die Tochter des Fahrers. Wir selbst stammen auch alle anderen aus dem Irak und sind miteinander bekannt. Die Polizei vermutet als Tatmotiv einen Streit um das Sorgerecht. Zum Schutz etwa gegen Messerangriffe will Innenminister Dobrindt die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten. Der CSU-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, er wolle noch in diesem Jahr den rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Von der Gewerkschaft der Polizei hieß es, die sogenannten Taser seien wichtig wegen der zunehmenden Gefahren, zum Beispiel an Bahnhöfen. Unter anderem die Linkspartei kritisierte Dobrindts Pläne als falsch und gefährlich. Musik, Tanz und viele ausgefallene Kostüme. Der Karneval der Kulturen in Berlin hat heute mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt erreicht. Etwa 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei. Hunderttausende Besucher feiern am Straßenrand mit. Das Kulturfest gibt es seit 1996. Es feiert Diversität und ein friedliches Miteinander.
Von Bolivien über Nigeria bis nach Korea zeigt sich der Karneval der Kulturen bunt, ausgelassen laut. Bis zum späten Abend zieht der Karnevalstross durch Berlins Straßen. Die Vielfalt der Gruppen zeigt sich auch bei den vielen Besucherinnen und Besuchern. Ich bin aus Bangladesch und möchte gern andere Kulturen kennenlernen von den unterschiedlichen Ecken der Welt. Wir genießen es sehr.
Es ist immer schön, wenn es Umzüge gibt, wenn es Menschen sich verkleiden, wenn Menschen bunt sind, wenn es Vielfalt gibt, wenn es Musik gibt und wenn man sieht, dass alle Leute gar nicht so langweilig sind, wie sie normalerweise aussehen.
Wir wollen die Kulturen von den ganzen Ländern sehen, auch von meinem Land Chile, überhaupt von allen Nationalitäten, die hier in Berlin vertreten sind.
Einwandfrei, die Stimmung ist immer gut, ist echt gut. Ne?
Was ist denn daran gut?
Na, alles so, die ganze Stimmung, überhaupt der Karneval überhaupt. Ne?
Was ist denn so Ihre Lieblingsgruppe oder was finden Sie besonders faszinierend?
Na, Brasilien, Kuba.
Der Karneval der Kulturen hat eine langjährige Tradition. Aber zum ersten Mal in seiner fast 30-jährigen Geschichte findet das multikulturelle Spektakel in Friedrichshain im Osten Berlin statt. Die Begeisterung, wie immer, groß.
Christinnen und Christen haben heute Pfingsten gefeiert. Es ist das Fest des Heiligen Geistes. In seiner Pfingstpredigt rief Papst Leo XIV. Zu Frieden in der Welt auf. Auf dem Petersplatz sagte er, nur ein friedvolles Herz könne Frieden verbreiten, in der Familie, in der Gesellschaft und in internationalen Beziehungen. Der Papst betonte, dazu gehöre die Bereitschaft zum Dialog, auch in Kriegen. Der Hörfunk- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann ist tot. Er starb heute im Alter von 81 Jahren in Hamburg. Bekannt wurde von Tiedemann vor allem mit der Sendung Die aktuelle Schaubude. Er arbeitete mehr als 50 Jahre für den Norddeutschen Rundfunk. NDR-Intendant Joachim Knuth sagte, von Tiedemann habe mit seiner flapsigen, spontanen und herzlichen Art mehrere Generationen begeistert.
Carlo von Tiedemann, Showlegende, geliebt vom Publikum weit über den Norden Deutschlands hinaus. 1943 in Pommern geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Der Spross einer Adelsfamilie, zunächst Zeitungsreporter, bis er Fernsehen und Radio für sich entdeckt.
Hab dann bemerkt, wenn du mit Reden Geld verdienen kannst. Hallo, das war für mich.
Es wird sein Leben. 18 Jahre ist er das Gesicht der aktuellen Schaubude im NDR.
Guten Abend.
Ein ständiger und gern gesehener Gast in den Wohnzimmern.
So, wo ist die Kamera? Da ist sie ja.
Für die legt sich Carlo von Tiedemann ins Zeug. Als Showmaster und Radiomoderator nahbar, witzig, herzlich.
Peter, mein Junge. Toll.
Er sagt ja auch vorher, wenn er einige Tage nicht an seinem Pult ran darf, dann fehlt ihm das. Das kaufe ich ihm ab. Das ist für ihn so wie eine Gitarre für mich.
Es gibt gutes Eis, schönes Eis, geschmackloses Eis. Eis ist das Thema, der NDR bezahlt. Eis.
Carlo von Tiedemann, der Vater von 4 Kindern, hat Krisen und Krankheiten durchgestanden, blickte bis ans Ende zufrieden und mit viel Humor auf sein Leben.
In der Fußball Nations League hatte das deutsche Team nach der Halbfinalniederlage gegen Portugal auf einen versöhnlichen Abschluss gehofft. Doch der ist der Mannschaft von Trainer Nagelsmann im Spiel um Platz 3 nicht gelungen. In Stuttgart musste sie sich am Nachmittag mit 0:2 Frankreich geschlagen geben.
Stimmung hervorragend, Wetter ideal. Alleine das Ergebnis passt nicht in dieses Bild. Dabei spielt die deutsche Mannschaft von Anfang an mutig und variabel nach vorne, erarbeitet sich auch viele Torchancen, aber im Abschluss fehlen Fortune und Kaltschnäuzigkeit. Frankreich wirkt in diesen Minuten nahezu lustlos. Keeper Magnin ist der beste Spieler der Equipe Tricolore. Und dennoch gelingt dem Weltranglisten-Dritten der Führungstreffer. Kapitän und Superstar Kylian Mbappé in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten. Ein glückliches 1:0 zur Pause. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung der DFB-Auswahl im Vergleich zur Partie gegen Portugal. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielt der eingewechselte Dennis Undaf einen Treffer, der jedoch nach Überprüfung durch den VAR zurückgenommen wird, weil ein Foul von Niklas Füllkrug voranging. Die Franzosen vergeben in der Folge viele klare Torchancen. Erst 6 Minuten vor dem Ende macht Michael Olisse alles klar. 2:0, Frankreich holt Platz 3 in der Nations League. Das deutsche Team hat großen Einsatz gezeigt. Ein Jahr vor WM-Beginn fehlt es vor allem noch an Effektivität.
Im Handball sind die Füchse Berlin deutscher Meister geworden, zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Sie gewannen in Mannheim 38:33 gegen die Rhein-Neckar-Löwen und lagen damit einen Punkt vor Titelverteidiger Magdeburg.
Für diesen Moment haben sie noch einmal intensiv kämpfen müssen. Die Meisterschale als Lohn für eine famose Saison, für die Berliner Fans lange nicht sicher. Die Gastgeber in Gelb lagen immer vorne. Erst in der 41. Minute gelang dem Berliner Gitzel der Ausgleich und damit die Wende in diesem Spiel. Nun konnten die Fans der Füchse richtig jubeln. raffinierte Ballverteilung. Schnelle, selbstbewusste Gegenzüge und eine erfolgreiche Abwehr sorgten für einen 38-33 Erfolg und Meisterjubel.
Ich bin so, also unfassbar glücklich, dass wir so das geschafft haben, das erste Mal in die Vereinsgeschichte für die Hauptstadt Berlin, für unsere Fans.
Jetzt wird meisterlich gefeiert.
Gestern war es im Mehrkampf noch Bronze. Heute sicherte sich Darja Warfolomiew den obersten Platz auf dem Siegerpodest bei der Europameisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik. Mit dem Band kämpfte sich die Olympiasiegerin den EM-Titel vor der Konkurrenz aus Israel und der Ukraine. Einen weiteren Erfolg für Deutschland gab es mit dem Ball. Hier gewann Anastasia Simakova Silber. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 9. Juni.
Das Hoch über dem Atlantik weitet sich aus, damit beruhigt sich das Wetter morgen. Vor allem im Süden wird es sonniger. Vorerst letzte Schauer im Südosten klingen in der Nacht ab. Über den Norden ziehen einzelne Schauer. Am Tag Sonne, kompakte Wolken, in der Nordhälfte wieder Schauer. In Süddeutschland, aber auch im äußersten Norden, scheint die Sonne mitunter auch für längere Zeit. In der Nacht 12 Grad auf Sylt und 3 Grad in den Tälern der Mittelgebirge. Am Tag 15 Grad an der nordfriesischen Küste, 24 Grad am Oberrhein. Am Dienstag ist es im Süden überwiegend sonnig, in der Mitte zeitweise Wolken, Regen vor allem im Norden. Am Mittwoch neben Sonne vor allem in der Mitte auch kompakte Wolken, viel Sonne am Donnerstag bis 33 Grad.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio.
NDR Info. Hintergrund.
Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX haben nun auch eine eigene Stadt, Starbase im Süden von Texas. Hier leben rund 500 Menschen, die meisten von ihnen SpaceX-Mitarbeiter und ihre Familien. Dass Elon Musk und seine Angestellten Macht über eine ganze Stadt haben, finden nicht alle gut. Vor allem in der nächsten größeren Stadt, Brownsville. Andere hoffen dagegen auf einen Aufschwung für die ganze Region. Und Raketenfans finden Starbase sowieso toll. Nina Barth berichtet.
Starbase, die jüngste Stadt in den USA, direkt am SpaceX-Weltraumbahnhof. Und da sieht man vor allem eins im Moment, Baustellen. Ansonsten gibt's ein paar Straßen mit Palmen, Bungalows, Tiny-Häusern und silbernen Wohnwagen. Angeblich hat auch Elon Musk hier ein Haus, wahrscheinlich in einem abgesperrten Bereich. Davon gibt es viele in Starbase. Wie eine lebendige Stadt sieht Starbase noch nicht aus. Etwa 500 Leute wohnen hier, fast alle Musks Angestellte und ihre Familien. Nur 10 Minuten entfernt ist der Strand, Boca Chica Beach am Golf von Mexiko.
Welcome to Boca Chica!
Ruft David, ein SpaceX-Fan. Der quirlige Mann im bunten Hawaii-Hemd und mit weißem Cowboy-Hut auf dem Kopf ist mit seinem kleinen Wohnwagen und seinem Papagei Little Willy aus Austin angereist, um sich alles anzuschauen. Hier in Starbase wird die Starship gebaut, die größte Rakete der Welt. Von hier startet sie auch. Dass Starbase nun eine Stadt ist, findet David gut. Eine Stadt bringt Infrastruktur mit sich. Im Moment ist hier ja noch Einöde, aber Elon bringt Infrastruktur.
City brings in infrastructure. We're out in the desert right now, but he's going to be bringing in infrastructure.
Was David Einöde nennt, ist Naturschutzgebiet. Davon ist Starbase umgeben. Dünen, Meer, Graslandschaften. Branham ist aus North Carolina hergekommen, nicht wegen der Landschaft, sondern wegen Starbase. Er hat sein Auto und seinen in der Sonne silber glänzenden Anhänger in der Nähe des Strandes geparkt, mit Blick auf den Raketenstartplatz. Branham ist begeistert von Starbase und von Elon Musk. Er hat geschaffen, was ich von nun an die Smaragdstadt nennen werde, das großartige Starbase.
He has made what I am going to start calling the Emerald City, the big, beautiful Starbase, Texas.
Branham trägt ein schwarzes T-Shirt. Hinten drauf steht groß in silberner Schrift Starbase. Der Untersetzte mit 50er findet, dass Elon Musk Unterstützung verdient, weil er der Menschheit einen Dienst erweist. Die Menschheit könnte irgendwann aussterben, erklärt Branham. Daher müsse man sich auf andere Gebiete ausweiten. Die einfachste Art: Mond, Mars und noch weiter.
The easiest way to do that Let's go to Mars. You know, the moon, Mars and beyond.
Das ist die Mission von Elon Musk. Von Starbase, ganz im Süden von Texas, will er mit der Starship-Rakete zum Mars fliegen. Die NASA will mit ihr Astronauten zum Mond schicken. Dass das hier Musk Country ist, ist schon auf dem Weg nach Starbase unübersehbar. Am Highway 4, der einzigen Straße zum Weltraumbahnhof, der neu gegründeten Stadt und zum Strand, steht eine fast 3 Meter hohe goldene Elon Musk-Büste, aufgestellt von einem anonymen Künstler. Im Moment hat sie ein großes pinkes Pflaster auf der Wange. Musk-Gegner haben die Büste demoliert. Nicht alle sind Musk- und Starbase-Fans wie David und Branham. Umweltschützerin Becca Hinojosa steht am Strand, schaut ernst aufs Meer. Hinter ihr der Weltraumbahnhof.
This was always supposed to be a sensitive, pristine habitat. It's not supposed to be for use for dangerous rocket testing technology.
Dies sollte immer ein sensibler, unberührter Lebensraum sein, kein Ort für gefährliche Raketentests. Und der Strand ist beliebt in der ganzen Region. Becca, die kleine Frau mit den zum Zopf zusammengebundenen langen schwarzen Haaren, sagt, es ist ein Erholungsort, den sich auch die Einkommensschwachen leisten können. Die Region hier, direkt an der mexikanischen Grenze, gehört zu den ärmsten in den USA. Und die Gegend ist für die indigene Bevölkerung ein heiliger Ort. Christopher Basaldu steht neben Becca am Strand. Er gehört zum Stamm der Eshdogna.
This is land that has been sacred for multiple tens of thousands of years.
Dieses Land ist den Ureinwohnern seit mehreren 10.000 Jahren heilig. SpaceX und der Landkreis tun dies alles gegen den Willen der großen Mehrheit der Menschen hier und ganz bestimmt ohne die Zustimmung der Ureinwohner.
Sowohl Christopher als auch Becca befürchten, dass Elon Musk und Starbase, die einzige Zufahrtsstraße zum Strand, in Zukunft noch öfter sperren könnten als bisher. Elon Musk schikaniert die ganze Region und versucht, die Kontrolle über Boca Chica Beach zu erlangen, so die Umweltschützerin.
Elon Musk und SpaceX are actively bullying the region and trying to take over control of Boca Chica Beach.
Aber bisher zumindest entscheidet der Landkreis über Sperrungen des Highways, bei Raketenstarts oder wenn große Gerätschaften hin und her transportiert werden müssen. SpaceX will aber bei der texanischen Regierung erreichen, den Highway selbst sperren zu dürfen. Landrat Eddie Trevino ist davon überzeugt, im öffentlichen Interesse wäre es am besten, die Befugnis dem Landkreis zu überlassen.
We think that in the public interest it would be best to retain that authority with regards to closures of Highway 4 and Boca Chica Beach with Cameron County.
Trevino steht im Gericht in Brownsville. Die 190.000 Einwohnerstadt ist etwa 40 Minuten von Starbase entfernt und der Regierungssitz des Landkreises Cameron County. Bei der offiziellen Ernennung von Starbase zur Stadt haben er und seine Beisitzer eine Botschaft an die Starbase-Kritiker. Nicht wir haben entschieden, dass eine Stadt entsteht, sondern das texanische Gesetz. Wir halten uns an die Verfassung, ob es uns gefällt oder nicht.
We don't get to pick and choose which ones we are going to follow or not follow.
We took the oath.
That's right.
You know, so we have a responsibility to that constitution.
Das texanische Gesetz sieht vor, Privatpersonen können eine Stadt gründen, wenn die Bewohner eine Petition einreichen und dann für eine Stadtgründung stimmen. Im Fall von Starbase haben fast 98% der rund 280 Wahlberechtigten in Starbase, also SpaceX-Mitarbeiter, mit Ja gestimmt. Dann sagt Trevino,
we congratulate Starbase and wish them the absolute best. We look forward to working with them for the betterment not only of Starbase, but of Cameron County, Texas.
Wir gratulieren Starbase und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass nicht nur Starbase davon profitiert, sondern der gesamte Landkreis. Davon ist Gilberto Salinas überzeugt. Er ist Chef einer Firma, die sich um die Ansiedlung von Unternehmen in Brownsville kümmert. Salinas Büro ist in einer Stadtvilla in Brownsville. In Anzug und Krawatte beugt er sich über eine Karte, die er auf einem Tisch ausgebreitet hat.
SpaceX is actually out here.
Hier ist SpaceX. Wir spüren den Einfluss hier rund um Brownsville.
Häuser werden gebaut. Hier der rote Bereich, da entsteht ein Industriepark, ein Teil davon für Firmen, die extra wegen SpaceX hierher kommen.
Salinas betont, dass SpaceX 3,5 Milliarden Dollar in den Standort investiert hat. Dass rund 70% der 3.500 Leute, die bei oder für SpaceX arbeiten, aus der Region angestellt worden sind. Darunter auch viele Handwerker und Bauarbeiter. Und dann, sagt Salinas, kommt ja noch der Faktor Tourismus dazu. 20.000 Leute kämen pro Raketenstart, Tendenz steigend.
Then, on top of that, you have the tourism aspect. And they have about 20.000 visitors that come into our community for every launch. And growing.
Und gerade erst hat die US-Luftaufsichtsbehörde genehmigt, dass die Zahl von 5 Raketenstarts pro Jahr auf 25 steigen darf. Salinas sieht für Brownsville und die ganze Region eine große Zukunft. In einem kleinen mexikanischen Restaurant an einer Straßenecke in Brownsville steht Robert Thibodeau hinter der Theke. Ein kleines, einfaches Restaurant mit Plastikstühlen. Zur Mittagszeit ist es voll besetzt. Thibodeau erzählt, dass SpaceX Brownsville verändert, vor allem abends. Früher war die Stadt spätabends tot, sagt er, aber jetzt ist was los. Auch junge Leute kommen, das ist definitiv eine gute Sache.
Brownsville downtown at night was dead, but now there's a lot of business that open up, so a lot of young kids come. It's a good thing, yes, definitely.
An der Häuserwand gegenüber des Restaurants ist ein Bild von Elon Musk aufgemalt, nicht das einzige in der Stadt. Dieses ist ein farbenfrohes Bild von Musks lächelndem Gesicht, eingerahmt von dem Schriftzug Boca Chica to Mars. Künftig muss es heißen Starbase zum Mars, denn so heißt Boca Chica ja nun offiziell. Gerade läuft José Gólez vorbei. Der Geschäftsmann ist kein Fan von Musk und auch nicht von der neu gegründeten Stadt. In Brownsville werden alte Häuser plötzlich zu hohen Preisen verkauft. Die Mieten steigen, erzählt er. José befürchtet, dass Menschen in Brownsville auf der Strecke bleiben werden.
All the expenses go up.
Alles wird teurer. Aber nur die Leute, die für oder bei SpaceX arbeiten, haben das Geld. Und die Leute von Brownsville, Lehrer, Polizisten, die verdienen ja nicht mehr. Ich weiß, dass viele hier darunter leiden.
Viele der SpaceX-Mitarbeiter leben in Brownsville. Vielleicht ziehen sie irgendwann nach Starbase, wenn es dort weniger Baustellen gibt und mehr Häuser. Wie es sich anfühlt, hier zu leben? Die Starbase-Bewohner wollen keine Auskunft geben. Oder vielleicht dürfen sie auch nicht. I can't, ich kann nicht, sagt eine Frau, die mit Kinderwagen durch Starbase läuft, als sie das Mikrofon sieht. Und auch wenn die Straßen öffentliche Straßen sind, immer wieder Schilder mit der Aufschrift Privatgelände, kein Zutritt. Die SpaceX Security hat alles im Blick, bis dann vielleicht die städtische Polizei von Starbase übernimmt. Nina Barth, Brownsville, Texas.
Ein Feature von Nina Barth.
Wir tragen jetzt Maske, das ist jetzt halt so. Und für mich war das halt einfach nur, mach dir mal so ein bisschen Gedanken, hinterfrag das doch mal.
Eine Pandemie.
Mir ging es nie darum, ihn zu überzeugen, sondern ihn nicht zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist, dass wir einfach alle scheiße Angst um ihn hatten, dass er sich da radikalisiert.
Zwei Geschwister.
Dass das meine Schwester unter anderem so einfach mitgemacht hat, ohne es zu hinterfragen, das hat mich schon ganz schön gestört.
Ein Konflikt.
Ich könnte auf keiner Demonstration mit Nazis gehen. So, oder mit Menschen mit rechter Gesinnung. Dass mein Bruder das konnte, finde ich halt richtig, richtig schlimm.
Und die Frage, wird alles wieder wie früher?
Das ist Cut, das Virus, das uns trennt.
Er sieht seine Freiheit in Gefahr, geht dafür auf die Straße und sympathisiert mit der Querdenker-Szene.
Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen.
Die beiden streiten sich immer wieder über Corona. Und irgendwann haben sie sich dazu gar nichts mehr zu sagen.
In Cut wagen die zwei ein Experiment. Sie treffen sich zu einer großen Aussprache.
Und wir schauen bei Cut auch auf die, die den Verlauf der Pandemie beeinflusst haben.
Und sprechen mit Virologe Christian Drosten.
Ich wurde ein bisschen von den politischen Maßnahmen überrascht.
Politiker Michael Müller.
Manches war wahrscheinlich zu hart ausgedrückt, zu eindeutig, zu einseitig.
Journalist Florian Harms.
Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass es bestimmte Meinungen oder Ansichten gibt, die unterdrückt worden sind.
5 Jahre nach der Pandemie fragen wir in Kat, wie sehr hat sie uns auseinandergebracht als Familien, Freunde und Gesellschaft? Und wie finden wir wieder zusammen?
Das alles hört ihr in Kat, das Virus, das uns trennt. Komplett werbefrei in der ARD Audiothek.
Der ARD-Infoabend. Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Katja Kindermann. Carlo von Tiedemann ist tot. Der langjährige NDR-Moderator starb heute im Alter von 81 Jahren in Hamburg, wie seine Familie dem NDR bestätigte. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Er war ein Urgestein des NDR. Über 50 Jahre hat er für den Norddeutschen Rundfunk moderiert, so lange wie kein anderer. Angefangen hat alles 1970, als der junge Zeitungsreporter über eine Fernsehproduktion berichtete. Ein Jahr später ging er dann das erste Mal für den NDR auf Sendung. Er wurde zum Aushängeschild für NDR 2, moderierte 18 Jahre lang die aktuelle Schaubude. Für sein vielfältiges soziales Engagement erhielt Carlo von Tiedemann 2020 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Neben großen Erfolgen gab es auch Niederlagen, Drogensucht und Schulden. Umstände, aus denen er sich selbst befreite.
Kreml-Chef Putin ist nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht an einem Waffenstillstand interessiert. Er strebe vielmehr eine totale Niederlage der Ukraine an. Das sagte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender ABC. Mit Blick auf die Gipfeltreffen der G7-Staaten und der NATO im Juni forderte der ukrainische Präsident mehr Entschlossenheit Europas. Das Vorhaben von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit sogenannten Tasern auszurüsten, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Kritik kam von der Opposition. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte die Pläne. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
Wir versprechen uns gerade im Bereich der Bahnhöfe einen großen Mehrwert. Das hat der für die Bundespolizei zuständige GdP-Vorsitzende Roskopf dem ARD-Hauptstadtstudio gesagt. An den Bahnhöfen nehme die Gewaltbereitschaft zu, auch mit Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, so Roskopf. Deutliche Ablehnung kommt aus der Linkspartei. Die Bundestagsabgeordnete Bünger hält Dobrindts Forderung für falsch und gefährlich. Beim Einsatz von Tasern sinke die Hemmschwelle. Statt zu deeskalieren, würde noch mehr aufgerüstet. Die Grünen fordern vom Innenministerium, genau darzulegen, welchen Nutzen der Taser haben soll. Mit den Geräten können aus kurzer Entfernung Elektroschocks abgegeben werden.
Nach der Fahrt mit dem Auto in eine Menschengruppe in Passau ist gegen den Fahrer Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 48-jährige Iraker in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser der Tat gewesen sein. Unter den 5 Verletzten sind die 40 Jahre alte Frau und die 5-jährige Tochter des Fahrers. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt, immer wieder Schauer, aber auch längere trockene Phasen, 12 bis 5 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, gelegentlich Schauer bei 16 bis 19 Grad. Am Dienstag regnerisch 15 bis 19 Grad und am Mittwoch heiter bis wolkig und überwiegend trocken bei 17 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Wie geht es den Menschen im Iran? Was ist aus den massiven Protesten gegen die Mullahs geworden? Welche Rolle spielt der Iran noch als Regionalmacht? Diese Fragen beschäftigen uns heute in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. Indien will die Kastenzugehörigkeit seiner Bürgerinnen und Bürger erfassen. Und in Syrien dürfen bisher verbotene Bücher wieder gelesen werden. Auch darum geht es heute. Es sind die Sanktionen, aber auch die Korruption, die den Menschen im Iran zu schaffen machen. Die iranische Währung Rial ist stark gefallen und sie ist weiter unter Druck. Steigt der Wert des US-Dollars, steigen die Preise im Land. Und das nicht einmal mehr von Tag zu Tag, sondern fast schon im Stundentakt, beklagen die Menschen im Iran. Dazu kommt, dass die Einkommen der meisten kaum oder gar nicht zunehmen. Und doch müssen alle ihren Alltag meistern, wie Uwe Lüb in Teheran erfahren hat.
Es ist nicht leicht, Menschen in Teheran dazu zu bewegen, etwas ins Mikrofon zu sagen. Am besten geht das im Auto, so wie hier in dem von Hossian. Wie tausende andere fährt er Kunden von Fahrdienst-Apps durch die Stadt. Erst vor kurzem ist Hossian aus dem Gefängnis gekommen. Er saß ein paar Monate ein, weil er Aufträge vergeben hatte, aber die Rechnungen dafür nicht bezahlen konnte, erzählt er. Dabei war das nicht seine Schuld, beteuert Hossian. Er sei das Opfer großer Betrüger, die wiederum ihre Schulden an ihn nicht bezahlt hätten. Im Gefängnis sei er einigen wieder begegnet. Diese Betrüger waren meine Mitinsassen im Evin-Gefängnis. Die meisten haben sich natürlich nicht schuldig bekannt. Aber aus dem Gefängnis heraus haben sie über ihre Handys mit Kryptowährungen gehandelt und Goldbarren gekauft, mit fremdem Geld, das sie veruntreut haben. Auch seine Existenz hätten solche Leute ruiniert. Die Korruption sei überall im Land. Zusammen mit Frau und Tochter möchte Hossian dem Iran auch deshalb den Rücken kehren. Er habe sich schon für einen Englischkurs eingeschrieben. Ich habe noch meinen Laden im großen Bazar und meine Wohnung. Ich werde alles verkaufen und den Iran verlassen. Wegzugehen scheint vielen das Beste zu sein, das sie tun können. Am Berg Tochal, dem fast 4000er an der Nordseite Teherans, treffen sich vor der Talstation der Gipfelseilbahn junge, unverheiratete Paare. Aus Cafés dringt ruhige Musik. In den Blättern schattenspendender Bäume rauscht der Wind. Hier können sich Unverheiratete mal in den Arm nehmen oder sogar küssen, ohne Aufsehen zu erregen. In ein Mikrofon sprechen wollen sie aber nicht. Wenn es ausgeschaltet bleibt, erzählen manche dennoch von sich. Ein 28-Jähriger sagt, er sei derzeit bei der Armee, aber eigentlich repariere und verkaufe er Autos. Seine 26 Jahre alte Freundin hat Informatik studiert und programmiert im Homeoffice. Beide leben noch bei ihren Eltern, sagen sie. Eine gemeinsame Wohnung könnten sie nicht bezahlen, falls sie als Unverheiratete überhaupt eine fänden. Ihre Zukunft sehen auch sie im Ausland. Wieder in einem Auto bei einem anderen Fahrer. Für ihn sei es mit 65 Jahren zu spät, woanders hinzugehen, meint Yadullah. Seine Rente betrage umgerechnet rund 110 Euro im Monat. Das entspricht dem Mindestlohn. Aber sogar mit dem Doppelten, dem Durchschnittsverdienst, komme niemand über die Runden. Daher muss er weiterarbeiten, sagt Yadullah. Ich sehe keine gute Zukunft für mich. Eigentlich möchte man in meinem Alter das Leben genießen, aber meine Familie hat nicht einmal genug zu essen. Ich schäme mich vor meiner Familie, weil ich nicht genug verdiene. In Rente zu gehen ist auch für andere schwer vorstellbar, selbst wenn sie etwas mehr verdienen, so wie Samad. Dafür muss er sehr hart arbeiten, sagt er. Ich bin 56 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unseren zwei erwachsenen Töchtern in einer Provinzstadt. Ich arbeite von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr abends in einer Reinigung. Oft schlafe ich auch dort. Ich verdiene umgerechnet rund 300 Euro. Eigentlich wäre ich schon Rentner. Immerhin macht eine meiner Töchter bald ihren Bachelor. Doch selbst wenn er seine Töchter nicht mehr unterstützen muss, von den voraussichtlich 110 Euro Rente im Monat wird auch Samad nicht leben können.
Uwe Lüb, Uwe, du hast die Lage, den Alltag in Teheran geschildert. Gilt das, was du beschreibst, auch für die Iranerinnen und Iraner auf dem Land?
Na, ich finde, man muss sagen, ja und nein. Zunächst muss man mal sehen, dass ja nur ein wirklich geringer Teil der iranischen Bevölkerung auf dem Land lebt. In der Stadt sind es drei Viertel, bisschen mehr sogar, und entsprechend weniger auf dem Land. Und die ganz große Mehrheit der Menschen lebt also in Städten auf dem Land. Das kommt dazu, sind die Menschen ärmer. Aber sie haben auf der anderen Seite mehr Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen. Und tatsächlich ist es so, dass weniger Menschen vom Land es direkt ins Ausland zieht, wie wir das vor allem unter den jüngeren Menschen in den Städten immer wieder hören. Je jünger und besser ausgebildet sie sind, desto schneller wollen sie ins Ausland. Sondern wir hören dann auf dem Land eben schon, dass sie in die Städte gehen, auf der Suche nach Arbeit, nach Lebensunterhalt, und möglicherweise bildet sich das dann heraus in den Städten, dass sie auch weiter wollen. Die Frage der Wohnung spielt eine Rolle. Auf dem Land ist ja die Eigentumsquote höher wie in vielen Ländern. Das heißt, man ist weniger von steigenden gestiegenen Mieten betroffen. Aber die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage insgesamt, die ist auch auf dem Land, unter Menschen auf dem Land groß, wenngleich hier auch mehr Konservative sind als in den Städten. Das heißt, der Glaube an das Regime ist unterm Strich etwas ausgeprägter als in den Städten.
Tja, und diese Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage, die verstärkt ja auch den Druck. Wie stark ist denn das Mullah-Regime in der Defensive im Moment? So zumindest mal meinen Eindruck, hören wir eher wenig aus dem Iran.
Tatsächlich gibt es nicht mehr diese großen Proteste, wie wir sie hatten, zuletzt Ende 2022 nach dem Tod Jina Mahsa Aminis. Ja, das ist richtig. Aber es gibt gerade dieser Tage etwa einen Streik der Lkw-Fahrer. Der richtet sich gegen höhere Betriebskosten, vor allem für Treibstoff, Ersatzteile, hohe Versicherungsprämien. Und zugleich beklagen sie sehr geringe Margen für die jeweilige Fracht. Dagegen geht die Regierung schon auch vor, zum einen mit Festnahmen, zum anderen auch mit Zugeständnissen. Im Moment scheint sich die Lage da etwas beruhigt zu haben, aber das ist ein Stück weit symptomatisch für auch die Lage des Regimes. Es steht von innen unter einem gewissen Druck und der bricht sich immer wieder Bahn, wie jetzt zum Beispiel durch diesen Lastwagenfahrerstreik, was aber für sich nicht besonders ungewöhnlich ist, kommt immer wieder mal zu Streiks. Zugleich gibt es diesen großen Druck von außen, ja allein schon durch die Sanktionen. Und meines Erachtens ist das wichtigste Ziel des Regimes das eigene Überleben. Also die Sicherung der eigenen Macht, dass es gefährdet wäre wegen des Drucks von innen oder außen, das ist zumindest derzeit nicht zu erkennen.
Tja, bleiben wir mal kurz bei dem Außen. Der Iran als Regionalmacht immer sehr, sehr wichtig gewesen, hat ja einige Rückschläge einstecken müssen in den letzten Jahren, wenn wir an die Hisbollah und die Hamas denken. Ist denn auch der Iran als Regionalmacht in der Defensive oder kann man das so nicht sagen?
Na, ich denke schon, dass man das so sagen kann. Außenminister Araghchi, der ist gerade auf Reisen gewesen, unter anderem im Libanon. Und da hieß es, dass man nun gar nicht zulassen wolle, dass der Iran nun im Libanon die Hisbollah wieder stark macht. Das ist wohl das Interesse des Iran, aber nicht das Interesse der derzeit Regierenden im Libanon. Also das will man nach Möglichkeit vermeiden. Und wir haben ja gesehen, dass es sehr, sehr schwierig geworden ist, diese sogenannte Achse des Widerstands, von anderen wird das auch als Achse des Bösen bezeichnet, diese Achse des Widerstands, diese Ansammlung von Ländern, die der Iran oder Gruppen in verschiedenen Ländern, die der Iran um sich gesammelt hat, auch die Houthi, auch die Hamas gehört sicherlich dazu, die ist ja ein Stück weit in sich zusammengebrochen. Und Syrien mit Machthaber Assad, das war ja auch sozusagen ein verbündeter Staat des Iran. Und diese Achse ist ein Stück weit zusammengebrochen, mindestens geschwächt.
Donald Trump, der US-Präsident, spielt ja auch in Sachen Iran eine Rolle. Der hat auf der einen Seite den Druck auf den Iran erhöht, gleichzeitig aber auch kürzlich von möglichen Fortschritten bei den Atomverhandlungen gesprochen. Was stimmt davon faktisch?
Ja, das ist natürlich ganz schwer bis gar nicht zu sagen, was faktisch eigentlich stimmt. Wir bekommen ja keine Informationen darüber, was genau eigentlich in diesen Verhandlungen besprochen wird, diesen Atomverhandlungen zwischen den USA und Iran oder was bisher dabei rausgekommen ist. Was wir wissen, sie sprechen miteinander seit Frühjahr, da hat das angefangen. Aber es gibt sogenannte rote Linien auf beiden Seiten und die sind in den vergangenen Tagen eigentlich immer dicker nachgezogen worden. Da geht es um die Urananreicherung des Iran. Die USA sagen, das geht gar nicht mehr, null Anreicherung. Der Iran sagt, man wolle für die zivile Nutzung, also Atomenergie, weiter selbst Uran anreichern. Und wie man jetzt übereinkommen möchte, das ist mir ein Rätsel. Aber immerhin, das lässt sich schon als Fortschritt in den Beziehungen beider Länder bewerten. Immerhin reden sie miteinander. Es heißt aber auch, dass es um sehr komplexe Fragen gehe und es daher noch dauern werde, bis es ein Ergebnis gäbe, wenn es denn jemals ein Ergebnis gibt.
Ich muss noch einmal nachhaken, auch wenn du gerade gesagt hast, faktisch lässt sich das ja alles überhaupt nicht überprüfen. Gibt es denn aus deiner Sicht überhaupt eine Bereitschaft der iranischen Regierung, der Mullahs, sich auf einen erneuten Atomvertrag einzulassen?
Ja, das ist ein spannender und auch spannungsgeladener Punkt. Im Grunde genommen muss sich das Regime darauf einlassen, um die Sanktionen wegzubekommen oder um wenigstens zu erreichen, dass sie gelockert werden. Aber mein Eindruck ist, dass es im Iran, im Regime, widerstreitende Interessen gibt. Präsident Mahmoud Pezeshkian, der ist dazu bereit, das hat er auch vergangenes Jahr im Wahlkampf immer wieder gesagt, dass er für eine Verbesserung der Lage im Land auch mit dem Westen reden möchte, also auch ein neues Atomabkommen schließen möchte. Aber seine Macht ist, obwohl er der Präsident ist, seine Macht ist begrenzt. Der mächtigste Mann im Land, das ist der sogenannte Revolutionsführer und oberste religiöse Führer Ali Khamenei. Und der scheint nicht so überzeugt zu sein, dass man da mit dem Westen ein neues Abkommen schließen muss oder mit den USA. Und dann gibt es das konservativ beherrschte Parlament. Auch da sind die Widerstände groß. Möglicherweise wäre ein Abkommen für das Regime und vor allem Khamenei sogar eine Art Bedrohung, zumindest gibt es diese Theorie, nämlich sobald es den Menschen wirtschaftlich besser geht, sie nicht mehr täglich mit ihren wirtschaftlichen Nöten zu tun haben, dann wollen sie womöglich mehr. Also Rechte, Freiheiten. Und das könnte wiederum das Regime in Frage stellen. Aber das ist nur eine Theorie. Wenn man den Äußerungen Khameneis folgt, der sich gerade erst wieder ja sehr erzürnt über die USA geäußert hat, woher sie sich das Recht nehmen, dem Iran irgendetwas vorzuschreiben, konkret die Nullanreicherung von Uran. Also wenn man sich das anhört, dann klingt das nicht nach einer besonders großen Bereitschaft, nach einer Einigung zumindest von der obersten Führung her.
Tja, Rechte, Freiheiten hast du eben erwähnt. Da wären wir wieder beim Widerstand gegen die Mullahs. Der war vor über 2 Jahren riesig, hast du eben schon mal erwähnt, hat sich lange gehalten. Aber was ist denn jetzt?
Na, Unzufriedenheit bricht sich schon mitunter Bahn, wie etwa beim Streik der Lastwagenfahrer. Aber echter, großer Widerstand gegen das Regime ist derzeit nicht zu erkennen. Schon gar nicht so, wie das bei der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung Ende 22 war, mit großen, vielen Demonstrationen. Das mag auch daran liegen, dass Regimegegner sich gar nicht einig sind. Also die Opposition in sich ist uneins. Es gibt Royalisten, Anhänger von einem neuen Königshaus, es gibt Anhänger einer parlamentarischen Demokratie und innerhalb dieser Opposition stehen also Interessen gegeneinander. Aber im Kleinen gibt es schon nach wie vor Widerstand, konkret etwa bei der Kopftuchpflicht. Das ist ja eine der tragenden Säulen des Regimes. Die Pflicht wird aber de facto nicht mehr beachtet. Das duldet das Regime zwar, offenbar um größeren Unmut zu vermeiden. Aber das kann sich eben auch jederzeit wieder ändern, wenn das zuletzt gekippte, strengere Kopftuchgesetz möglicherweise nämlich doch kommt. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Nach meinem Eindruck versucht das Regime so eine Art Balanceakt, so viel Freiheit wie nötig, damit es nicht noch einmal zu einer großen Protestwelle kommt, aber zugleich so viel Druck wie nötig, um die Macht des Regimes zu sichern.
Danke, Uwe Lüb. Grüße.
Gerne.
Das eben erwähnte Kopftuch ist im Iran zum Symbol der Unterdrückung der Frauen geworden. Ursprünglich sollte ja, eben auch schon erwähnt von Uwe Lüb, das Kopftuchgesetz verschärft werden. Das ist jetzt zurückgenommen worden. Ein Erfolg, kommentiert Paul Jens.
Als eine Kriegserklärung gegen die Frauen bezeichneten viele Iraner sowie Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten das gerade gestoppte Gesetz. Selbst ein Berater des obersten religiösen Führers Ali Khamenei sagte, wir brauchen kein solches Gesetz. Um in dem Sprech zu bleiben, eine erste Schlacht haben die Frauen im Iran mit der gescheiterten Verschärfung gewonnen. Seit Monaten tragen sie ihren stillen Protest auf die Straßen Irans. Immer mehr, vor allem junge Frauen, sind ohne Kopftuch unterwegs. Und das nicht nur in der Hauptstadt Teheran, sondern auch in den Provinzstädten. Die gelockerten Restriktionen und die gescheiterte Verschärfung des Gesetzes sind ein Erfolg dieses Protests und Symbol eines gesellschaftlichen Wandels. Denn auch große Teile der männlichen Bevölkerung stehen hinter den Frauen. Offengetragenes Haar gehört jetzt zum Alltag. Dass das Regime die Bekleidungsvorschriften im Moment nicht mit aller Härte durchsetzt, hängt auch mit der katastrophalen wirtschaftlichen Lage zusammen. Das Wirtschaftswachstum ist klein, die Inflation hoch. Als Folge können sich die Menschen immer weniger leisten. Oft geht es nur noch darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Die komplette Mittelschicht droht abzurutschen. In dieser explosiven Lage zieht das Regime die Zügel nicht an, aus Sorge vor neuen Protestwellen. Ein verschärftes Kopftuchgesetz könnte die Stimmung endgültig kippen lassen. Und doch sollte sich niemand der Illusion hingeben, dass Menschenrechte im Iran jetzt mehr zählen würden. Während offenes Haar geduldet wird, verfolgt das Regime weiterhin Frauen, die sich öffentlichkeitswirksam positionieren. Regelmäßig berichten Menschenrechtsorganisationen von Folter und sexualisierter Gewalt nach Festnahmen. Wer im Iran für seine Freiheit und politischen Rechte auf die Straße geht, muss um sein Leben fürchten. Proteste wie 2019 aufgrund steigender Energiepreise oder zuletzt 2022 nach dem Tod der 22-jährigen Gina Massa Amini in Polizeigewahrsam werden brutal niedergeschlagen. Die Sicherheitskräfte schrecken dabei vor nichts zurück und schießen teilweise mit scharfer Munition auf Demonstrierende. Während der Proteste wird das Internet regelmäßig abgeschaltet, damit ja nichts nach außen dringt. Generell scheint das iranische Regime größte Angst vor Öffentlichkeit zu haben. Das zeigt sich auch bei einem aktuellen Streik im Land. Seit Tagen protestieren Lkw-Fahrer gegen hohe Spritpreise, teure Ersatzteile und schlechte Straßen. Doch wer Fotos und Videos der Proteste teilt oder gar an oppositionelle Sender weitergibt, wird mit aller Härte verfolgt, festgenommen und unter Druck gesetzt. Wer einmal in einem iranischen Gefängnis sitzt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Nach Recherchen von Menschenrechtsorganisationen verhängen Gerichte ohne richtige Verfahren Körperstrafen wie Auspeitschungen und Amputationen. Zudem dient die Todesstrafe als Mittel der politischen Unterdrückung. Im vergangenen Jahr erreichten die Hinrichtungen einen traurigen Höchststand seit über 20 Jahren. Knapp 1000 Menschen sollen nach einem Bericht der Iran Human Rights Organization exekutiert worden sein. Darunter politische Gefangene, Personen, die wegen Drogendelikten verhaftet wurden und auch 31 Frauen. All das zeigt die Brutalität des iranischen Regimes, wenn es sich in die Ecke gedrängt fühlt. Und um wieder an den Anfang anzuschließen, die gestoppte Verschärfung des Kopftuchgesetzes ist eine gewonnene Schlacht der Frauen. Der Krieg der eigenen Regierung gegen Andersdenkende im Iran geht aber weiter.
Es ist eine Entscheidung, deren Bedeutung man kaum überschätzen kann. Die indische Regierung wird bei der nächsten landesweiten Volkszählung auch die Kastenzugehörigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger erfassen. Denn das Kastenwesen spielt auch im Indien des 21. Jahrhunderts noch immer eine große Rolle. Bis heute gibt es kaum verlässliche Zahlen, wie viele Inderinnen und Inder bestimmten benachteiligten Kasten angehören. Und so könnten die Ergebnisse der Volkszählung deren Leben grundlegend verändern, berichtet Franziska Amler aus Neu-Delhi.
In Delhi sitzt Bairam Yadav jeden Tag am Eingang eines Bürogebäudes. Er ist ein Guard, ein Wachmann, der kontrolliert, wer hineingeht. Ein ruhiger, unscheinbarer Job in der Großstadt. Dort spielt seine Herkunft kaum eine Rolle. Doch wenn er in sein Heimatdorf im Bundesstaat Uttar Pradesh zurückkehrt, zählt vor allem seine Kaste. Und die steht ganz unten.
Wenn es ein Fest oder ein Essen gibt, dann gibt es getrennte Reihen für verschiedene Kasten, also die oberen und die unteren. Wir sitzen nicht zusammen, wir essen getrennt. Das wird nicht verschwinden, das ist in den Dörfern tief verwurzelt.
Bairam gehört zu einer der vielen Kasten, die in Indien als benachteiligt gelten. Schätzungen zufolge machen sie etwa die Hälfte der indischen Bevölkerung aus. Doch verlässliche Zahlen fehlen. Genau das ist das Problem. Die indische Regierung weiß nicht, für wen genau sie Sozialpolitik macht. Die letzte umfassende Zählung nach Kasten gab es 1931, noch unter britischer Kolonialherrschaft. Seitdem haben sich indische Regierungen davor gedrückt, das Thema wieder anzufassen. Nun hat die Regierung von Premierminister Modi dem Druck der Opposition nachgegeben. Das sorgt derzeit für Diskussionen, auch im indischen Fernsehen.
Indian government has announced that castes will be enumerated in the next census that will be undertaken.
Für manche privilegierte Gruppen könnte der Zensus bedeuten, Einfluss und Vorteile zu verlieren. Die Regierung verteidigt den Schritt.
This will strengthen the social and economic structure of our society.
Man wolle damit die soziale und wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft stärken, so Informationsminister Ashwani Vaishnav. Indien, über 1,4 Milliarden Menschen. Ein Land, das sich gern modern, digital und aufstrebend zeigt. Und doch prägt das Kastensystem den Alltag vieler Menschen bis heute. Es legt von Geburt an fest, wer dazugehört und wer nicht. Offiziell ist das System seit Jahrzehnten verboten. Die Verfassung untersagt Diskriminierung und verpflichtet den Staat, für Chancengleichheit zu sorgen. Deshalb gibt es Quoten im öffentlichen Dienst, an Universitäten, im Parlament. Doch wie gerecht kann so ein System sein, wenn niemand genau weiß, wie viele Menschen überhaupt betroffen sind?
This caste census will expose Who are the people who controls?
Dieser Kastenzensus wird aufdecken, wer tatsächlich die politische Richtung bestimmt. Nach unserer Einschätzung kontrollieren die oberen Kasten Indien. Ihr genauer Anteil ist aber schwer zu beziffern. Das wird nach dem Zensus anders sein. Er wird zeigen, wie hoch der Anteil der Kasten im öffentlichen Dienst ist, etwa in Justiz und anderen Berufen.
Ashok Bharti gehört zu den Dalits, den sogenannten Unberührbaren. Sie stehen in der sozialen Hierarchie ganz unten. Seit Jahrzehnten kämpft er für soziale Gerechtigkeit. Für ihn ist der Zensus weit mehr als nur Statistik.
Indien ist eine Kastengesellschaft. Die Kaste ist hier Norm und Grundstruktur. Das führt zu Ausgrenzung, Diskriminierung, Benachteiligung sowie Vorstellungen von Über- und Unterlegenheit. Wenn wir soziale Gerechtigkeit wirklich umsetzen wollen, wird dieser Zensus ein Meilenstein sein.
This census is going to be Milestone.
Doch nicht alle sehen das so. Kritiker warnen, der Zensus könnte die Kastenzugehörigkeiten zementieren und die gesellschaftlichen Gräben weiter vertiefen. Wann genau die Erhebung stattfinden wird, ist noch unklar. Wachmann Balram hofft, dass es nicht bei Zahlen bleibt, sondern sich im Alltag etwas verändert.
Momentan profitieren unter dieser Regierung nur bestimmte Kasten und Gemeinschaften. Aber nach der Kastenzählung werden hoffentlich auch andere davon profitieren. Hoffentlich alle.
Je nach Ergebnis könnten neue oder erweiterte Quoten gefordert werden. Es ist absehbar, dass es zu neuen politischen Auseinandersetzungen kommen wird.
Bücher, die unter Assad verboten waren, dürfen in Syrien jetzt wieder verkauft werden. Die Verlegerszene atmet auf. Machen die neuen Machthaber ernst mit der Meinungsfreiheit im Land? Eine Galeristin in Damaskus hat da Bedenken. Sie hat Angst, dass die islamistisch geprägte Regierung ihre Kunst nicht toleriert und sie das Land verlassen muss. Nina Amin war für uns in Damaskus.
Ratgeber, Liebesromane oder politische Bücher. An den Freiluftbücherständen auf Damaskusstraßen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das war nicht immer so. Radwan Jabali wischt den Staub von den Covern. Jetzt, sagt der Bücherverkäufer, bietet er erstmals offen Werke zum Verkauf an, die während des Assad-Regimes verboten waren.
Jedes intellektuelle Buch, in dem ein kritisches Wort über die Partei, über die Regierung stand, wurde verboten. Und wer es verkaufte, bekam Probleme. Das war schlimmer als Drogen oder Waffen zu verkaufen.
Damals war es lebensgefährlich, Bücher ins Land zu schmuggeln, bestätigt Wahid Tadja, Pressesprecher des Verlags Dar-e-Fikr, was auf Deutsch so viel heißt wie Haus des Denkens. Nach Ende der mehr als 50-jährigen Herrschaft der Assad-Familie hat sich für Verleger alles geändert, meint Tadja.
Zum ersten Mal spüren wir jetzt Freiheit, die Freiheit des Wissens. Es gibt keine verbotenen Bücher mehr.
Für Tadja, der in Frankreich studiert hat und dessen Frau und Töchter, wie er betont, keine Kopftücher tragen, gibt es aber eine Grenze.
Wir zum Beispiel als Verlag drucken keine erotischen Bücher oder solche, die gegen bestimmte gesellschaftliche Werte verstoßen.
Das sei aber Verlagslinie, keine staatliche Vorgabe. Was manche für unangemessene Erotik, Verstoß gegen Werte halten, ist für Rula Sulaiman von der Sawaya Art Gallery schlicht künstlerische Freiheit. In ihrer Altbauwohnung in einem christlichen Viertel in Damaskus findet man Skulpturen, Aktmalerei, moderne Kunst. Der neuen, islamistisch geprägten Übergangsregierung traut sie nicht.
A guy from HTS came to me and said that you are not allowed to make sculptures because it's haram.
Skulpturen seien verboten, also haram im Sinne der religiösen Vorschriften, hat der HTS-Mann ihr bei seinem Galeriebesuch gesagt. Nach seinem Besuch habe sie Angst bekommen.
Ich habe es hier mit Dschihadisten zu tun. Wer wird mich beschützen, wenn so jemand in die Galerie kommt und anfängt, alles zu zerschlagen und die Kunstwerke niederzubrennen? Niemand. Sie werden sagen, dass es die Tat eines Einzelnen war.
Rula Sulaiman denkt darüber nach, Syrien zu verlassen, auch wenn ihre Galerie eine feste Institution ist. In der Hauptstadt sei es vielleicht sicher, sagt die Galeristin, weil die Welt auf Syrien schaut. Und die neue Regierung für den Wiederaufbau auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Aber
Damascus now is a bubble. I don't know when the bubble boom.
Damaskus ist eine Blase. Niemand weiß,
wann diese Blase platzen wird.
Nina Amin war das aus Syrien und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jasmin Becker. Mit dem traditionellen Straßenumzug hat heute in Berlin der Höhepunkt des Karnevals der Kulturen stattgefunden. Zehntausende Menschen feierten friedlich und ausgelassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren zogen mehrere Stunden durch Friedrichshain. Zum ersten Mal fand der Umzug im Osten Berlins statt. Das Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg geht morgen zu Ende. Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Sie wurden wegen der anhaltenden Proteste geschickt, die sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde richten. Aus Kalifornien, Andreas Hein.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen.
Berlins evangelischer Bischof Sterblein ist dagegen, dass die Kirche parteipolitisch aktiv ist. Aus diesem Bereich sollte sie sich raushalten, sagte er dem RBB. Er begründete das auch damit, dass jeder, unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit, mit der Kirche in Kontakt treten können soll. Auch mit AfD-Wählern müsse gesprochen werden, betonte Sterblein, obwohl diese Partei Dinge propagiere, die dem christlichen Menschenbild widersprechen. Sturmböen haben in Brandenburg zahlreiche Bäume umstürzen und Äste herabfallen lassen. Das berichten mehrere Regionalleitstellen der Feuerwehr. Ricardo Westphal, RBB 24.
Zum Beispiel im Landkreis Oberhavel. Bei Dannenwalde musste die Feuerwehr einen Baum von den Gleisen holen. Deswegen kam es auf der Bahnlinie RE5 in Richtung Norden zu Problemen. Und in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland fuhr eine S-Bahn laut Bundespolizei gegen einen Ast und kam auf offener Strecke zum Stehen. Der Verkehr der S5 war dort kurzzeitig unterbrochen. Verletzt wurde niemand. Weitere umgestürzte Bäume wurden auch im Landkreis Uckermark gemeldet.
Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Bundesliga hat die Mannschaft bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim mit einem 38:33 gewonnen und sich damit den ersten Tabellenplatz gesichert. In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft